Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Servus, Grüße, hallo.
Ja, wir sind wieder da und sind natürlich auch zweimal diese Woche da. Das ist jetzt die erste Episode, weil logischerweise internationaler Fußball wieder auf dem Programm steht. Die Champions League geht direkt nach dem ersten Spieltag in der Folgewoche in den zweiten Spieltag der Gruppenphase und auch über den wollen wir natürlich sprechen. Ausgewählte Spiele aus diesem zweiten Spieltag werden hier gleich Thema sein, nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten natürlich jederzeit nach dem Aufnahmezeitraum noch verändern können. Zusätzlich sei gesagt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das ist unser Vorwort. Wir sprechen über Champions League Spieltag 2. Auch das steht fest und deswegen können wir direkt einsteigen mit dem ersten Spiel unserer kleinen Auswahl, die wir für diesen Podcast gesprochen haben. Und dieses erste Spiel, das ist das Duell von Liverpool und Ajax Amsterdam. Und damit ein Spiel, auf dem ja schon ein bisschen Druck liegt aus Liverpool-Sicht, denn der Start in die heimische Saison ist eher mau gewesen und der Start in die Champions-League-Saison, der ging richtig schief in Neapel, denn da hat man eine Klatsche kassiert. 3-0 lag man sogar schon zur Halbzeit zurück, konnte sich auch nicht mehr wirklich fangen. Und jetzt die große Frage, ob Liverpool so langsam mal in der Saison ankommt. Ajax sicherlich, das haben sie immer wieder bewiesen, nicht der einfachste Gegner in der Champions-League.
Wackelt der Club von Kloppo schon? Ist die Frage. So ein bisschen wurde ja auch medial angezählt oder zumindest dazu befragt.
Ja, aber das ist natürlich, da möchte ich gar nichts zu sagen, weil das natürlich eine absolute Schande ist von allen, die sowas tun.
Naja, Thomas Tuchels Stuhl hat auch nicht gewackelt, sondern ist direkt umgefallen.
Thomas Tuchel hat nicht seit 7 Jahren eine komplette Region befriedet. Also ich finde, man muss da auch mal, also wenn Klopp geht, dann muss er sich selber entlassen, alles andere wäre Blasphemie. Das sage ich so.
Nichtsdestotrotz ist er ein wenig unter Druck, sagen wir es mal so. Denn die Ergebnisse stimmen nicht, der Saisonstart stimmt nicht. Und in einer alles andere als leichten Gruppe dann auch noch so zu starten, nämlich nicht nur mit einer Niederlage an sich, sondern die Art und Weise war natürlich auch ziemlich verheerend. Die Gruppe an sich ist trotzdem, die bleibt ja schwierig. Sie wird ja nicht leichter dadurch. Mit Neapel und Ajax hast du zwei, finde ich, sehr unbequeme, spielstarke Gegner. Der eine hat ja schon vier eingeschenkt. Jetzt zu Hause gegen Ajax. Sie haben auch ihr Auftaktspiel gewonnen und sie sind, wie du schon angesprochen hast, nicht der leichteste Gegner und keinesfalls ein Gegner, den man unterschätzen sollte. 2020/21 gab es dieses Duell ja schon einmal. Da hat Liverpool beide Spiele 1-0 gewonnen in der Gruppenphase, also mit dem denkbar knappsten Ergebnis, aber immerhin gewonnen. Gutes Omen vielleicht? Fragezeichen.
Ja, auf jeden Fall sind die Quoten eindeutig bei diesem Aufeinandertreffen. 1,5er bis 1,6er Quoten auf Liverpool und 5er, 5,2er Quoten auf Ajax, was mir in der jetzigen Verfassung ein bisschen zu niedrig auf Liverpool-Seiten ist und ein bisschen zu hoch auf Ajax-Seiten, wenn man so drauf guckt, denn Ajax bringt ja auch viel mit, was Liverpool gerade ja wehtun kann. Man muss sich ja auch einfach mal überlegen, dass wir hier über einen Verein reden, der vor allen Dingen in der Defensive gerade wackelig erscheint, nicht wirklich gut geschützt ist. Einfach das Mittelfeld hat in den letzten Spielen überhaupt noch nicht funktioniert. Gibt auch viele Verletzte gerade im Mittelfeld. Die Abwehrspieler rund um Alexander-Arnold, um Van Dijk, die vielleicht Säulen dieses Spiels sein sollten, wackelt bedenklich. Auch ein Joe Gomez, ganz, ganz schwach in die Saison gekommen. Und wenn man da das Umschaltspiel von Ajax drauflegt, die übrigens sehr gut in die Saison gestartet sind unter Schreuder als neuem Trainer, dann sehe ich da schon ein hohes Risiko, kann mir eigentlich zum Beispiel auch, um zu einem ersten Tipp zu kommen, nicht vorstellen, dass Liverpool hier ein 1-0 reichen wird, um den Sieg über die Runden zu bringen.
Also nicht das gleiche Ergebnis wie zuletzt. Übrigens Mutmacher für Liverpool, historischer Mutmacher. Ajax hat seit 1966 nicht mehr gegen Liverpool gewonnen. Ja, natürlich, Klammer auf, man trifft sich nicht jedes Jahr, Klammer zu. Europäische Partien sind natürlich nicht ganz so häufig, aber trotzdem allein die Zahl an sich, ne? Seit 1966 kein Ajax-Sieg mehr gegen Liverpool. Das muss man auch einfach mal so stehen lassen. Ich glaube, es wird etwas länger dauern, bis es einen Ajax-Sieg geben wird. Zumindest ein paar Wochen und Monate länger, bis zum Rückspiel nämlich, vielleicht. Dann muss er auch nicht kommen, aber jetzt kommt er, sage ich, nicht. Also den Ajax-Sieg, den sehe ich nicht in Liverpool. Ich gehe sogar weiter und sage, Liverpool wird sich rehabilitieren für das schändliche 1:5 am Vesuv in Neapel und wird hier mit den Fans im Rücken einen schönen Heimsieg einfahren. Möglicherweise schön im Sinne von, es kann ja trotzdem knapp werden, aber schön so, dass man einfach mal wieder gewinnt, das ein oder andere Tor schießt. Also ich erwarte tatsächlich Tore, möglicherweise auf beiden Seiten. Also auch da 1-0 eher nicht, sondern eher so Richtung 2-1 oder mehr. Also um das Ganze ein bisschen aufzupolieren von den Quoten her, denn die 1,55 auf Liverpool, die sind mir zu niedrig. Ich möchte sie ein bisschen aufpolieren. Liverpool gewinnt und beide treffen oder Liverpool gewinnt und over 2,5, habe ich mir so notiert.
Wäre auch genau die Kerbe, in die ich da schlagen würde. Und gehe da komplett mit und gehe weiter zum nächsten Spiel in unserer Besprechung. Das erste von 5 weiterhin ja sehr ungewohnt deutschen Teams. Also der Aufnahmeplan schreibt sich fast von selbst, wenn wir alle deutschen Teams weiter besprechen wollen. Das erste Team, über das wir sprechen wollen, das ist direkt, glaube ich, in das Highlightspiel des gesamten Spieltags vielleicht sogar eingebunden. Bayern empfängt Barcelona. Und wir tippen Handicap plus 5 oder minus 5. Also Bayern mit 8:2 wieder. Oder wie machst du dir Mut als Barca-Fan vor diesem Spiel?
Ich mache mir in dem Fall Mut oder spreche mir Mut zu, weil ich vor Ort sein werde. Ich bin im Stadion, ich bin akkreditiert. Und deswegen hoffe ich darauf, dass es nicht schief geht aus Sicht des FC Barcelona. Oder zumindest nicht ganz schief geht. Also eine Niederlage soll es bitte nicht sein. Aber es wird natürlich enorm schwer. Wobei man ja sagen muss, also die Historie ist das eine, aber die aktuelle Form ist das andere. Also historisch bedingt natürlich, zuletzt gab es immer wieder nicht nur Niederlagen für Barcelona, sondern ja auch wirklich Klatschen und Abreibungen und hohe und deutliche Niederlagen. Also allein zuletzt in der Gruppenphase vergangenes Jahr duellierte man sich ja auch, da hat Bayern beide Male komfortabel und locker leicht 3:0 gewonnen. Das andere Ergebnis habe ich schon aus dem Kopf verdrängt. Du hast das vorhin genannt. Ich behaupte einfach mal, so deutlich wird es nicht werden am Dienstag.
Nee, man muss ja auch festhalten, dass Barca jetzt zumindestens und vielleicht sogar schon weiter, aber im Wiederaufbau ist und nicht mehr im Absteigung oder in der absteigenden Phase, in der Bayern sie die letzten Male erwischt hat. Also da haben sich schon ein paar Vorzeichen geändert. Robert Lewandowski ist super angekommen, wird sicherlich auch top motiviert sein nach den ganzen Geschichten rund um seinen Abgang bei den Münchnern. Und auch ein Ousmane Dembélé scheint endlich das Versprechen erfüllen zu wollen, was er jahrelang war und was ja auch sehr teuer bezahlt wurde damals für den Transfer. Also da ist natürlich auch viel individuelle Klasse auf Barca-Seite und Bayern tat sich zumindest in der Liga zuletzt ja auch nicht immer leicht. Also wir haben jetzt 3 Unentschieden in Folge, da fehlte ein bisschen der Zug. Andererseits muss man auch sagen, es wirkte fast auch so, als wäre es so ein bisschen das Halbgas, was man sich für die Champions League aufbewahrt. Denn da haben wir direkt zum Auftakt gegen Inter ein sehr starkes Bayern wieder erlebt, wie wir es auch schon in den ersten Saisonspielen erlebt haben, wo sie wirklich überrollt oder überrollend für den Gegner in der Offensive kombiniert haben, in dieser flexiblen Offensive jetzt eben ohne Lewandowski. Also das Potenzial, eine Mannschaft aus dem vor allen Dingen gerade heimischen Stadion zu schießen, das ist bei Bayern weiterhin gegeben, ne? Auch wenn die letzten Ligaspiele vielleicht ergebnistechnisch nicht so gut aussahen. Deswegen, ich finde es tatsächlich ziemlich schwer zu schätzen, weil es einerseits irgendwie diese Möglichkeit beinhaltet, dass Barca ein bisschen Wiedergutmachung betreibt und auch unterstreicht, hey, wir sind auf dem Weg der Besserung. Dafür würde ja ein gutes Ergebnis gerade gegen Bayern irgendwie passen. Auf der anderen Seite ist es natürlich fast auch vorgeschrieben, der psychologische Vorteil nach den letzten Ergebnissen auf Bayern-Seiten, dass man da steht und denkt, wie kann das schon wieder sein, dass die Münchner das so dominieren? Also für mich ist das tatsächlich rein im Dreiweg erstmal ein sehr, sehr schwer zu tippendes Spiel, weil ich mir beide großen Geschichten rund um dieses Spiel gut vorstellen kann.
Im Dreiweg ist es für mich gar nicht so schwer zu tippen, weil ich aufs Unentschieden gehe. Aus den vielen verschiedenen Gründen, die du schon angerissen hast und ich gleich ein bisschen weiter ausführen möchte. Zum einen, Bayern glaube ich auch zuletzt, du hast es Halbgas genannt, ich würde sagen, sie haben im dritten Gang gespielt, bestenfalls. Und das Spiel gegen Stuttgart jetzt nicht so super ernst genommen, weil sie sich dachten, wir schaffen es ja eh und sie hätten es ja auch beinahe geschafft, wenn da nicht die 90. Plus gewesen wäre und dieser Elfmeter. dann hätte das ja gereicht, da im dritten Gang ein bisschen rumzucruisen. Auch Barcelona ist übrigens im dritten Gang rumgecruised, nämlich in Cadiz, und hat aber trotzdem locker leicht 4:0 gewonnen. Und auch da wurden beispielsweise Dembélé, Lewandowski und Rafinha, also die Top-3-Stürmer, geschont, und Barca hat wirklich mit angezogener Handbremse gespielt. Nur eben die 3 Punkte locker leicht eingefahren und dabei geschont und viel rotiert, anders als eben die Bayern. Muss aber, wie gesagt, wirklich beides gar nichts heißen, vor allem aus Bayern-Sicht, denn du hast es angesprochen, was sie da bei Inter gezeigt haben, das war eben das Bayern, wie man sie in Europa kennt. Wenn sie richtig Lust haben, in Europa. Und das haben sie jetzt. In der Bundesliga hatten sie es nicht immer so zu 100%, weil sie einfach wissen, es reicht ja trotzdem über 34 Spieltage. In der Champions League ist das was anderes, hat man bei Inter gesehen. Deswegen glaube ich auch, dass wir ein anderes Bayern-Gesicht sehen werden. Aber nichtsdestotrotz, wenn du als Bayern München ein paar Spiele hintereinander nicht gewinnst, dann hängt ja immer automatisch der Haussegen ein bisschen schief, weil man das Selbstverständnis hat, als Rekordmeister jedes Spiel zu gewinnen. Und das taten sie nicht, und deswegen sind sie nicht super hundertprozentig fit und on point, ja, von der Form her da. Und Barca eben aktuell schon. Denn die letzten Ergebnisse, die sprechen ja schon für sich. Barcelona 4:0 in Cádiz, 5:0 gegen Pilsen, 3:0 gegen Sevilla und 4:0 gegen Valladolid. Also Tore satt gab es zuletzt immer 3 oder mehr. Deswegen spricht für mich viel auf oder für, ja, wir sehen Tore und möglicherweise ein Unentschieden, wenn sich beide dann doch wieder auf Augenhöhe begegnen, was sie ja sehr lange Jahre nicht getan haben.
Ja, also ich glaube auf jeden Fall auch, dass es sehr ansehnlich wird und auch torreich wird. Und ich möchte mich da, wie gesagt, so ein bisschen raushalten, wer dann am Ende mehr Tore erzielt, aber ich glaube, es werden mehr als 3,5 sein. Und da gibt es bis zu Zweierquoten auf diesen Tipp. Ich glaube, es wird ein sehr attraktives Spiel und wünsche dir viel Spaß vor Ort dann auch, wenn hoffentlich es so kommt, wie ich hier tippe und du ein torreiches Spitzenspiel in der Champions League beobachten kannst. Das ist mein Tipp zum Spiel der Bayern. Ich würde sagen, lass uns direkt weitermachen mit dem nächsten deutschen Verein. Das ist die SGE aus Frankfurt. Da läuft es in der Bundesliga nicht wirklich rum. Nach der letzten Niederlage gegen Wolfsburg, Oliver Glasner, glaube ich, so deutlich in seiner Aussage wie noch nie zuvor, hatte so Charakterzüge von der ein einziges Defizit-Rede von Thomas Tuchel damals bei Dortmund. Also der hat schon gesagt, dass da sehr, sehr wenig geklappt hat, dass seine Spieler ihn da durchaus auch enttäuscht haben. Und vorher gab es ja auch in der Champions League dann eine relativ klare Niederlage. Haben wir ja auch schon im letzten Bundesliga-Podcast dann natürlich drauf zurückgeblickt. Aber dass man gegen Sporting dann am Ende ja doch so deutlich unterlag, das ist natürlich auch eine weiterer Rückschlag. Und jetzt so ein bisschen die Frage, ob Frankfurt gegen Marseille, die übrigens auch eine tolle Fankultur haben, mal wieder in ihren europäischen Modus zumindest reinfinden kann oder ob es jetzt wirklich weiter Richtung Tristesse geht. Ich glaube ganz ehrlich, dass es auch jetzt in dieser Verfassung in Frankreich bei Marseille sehr, sehr schwer wird.
Da, glaube ich, sind sich alle einig, dass es sehr, sehr schwer wird. Schwer war es ja im Endeffekt die ganze letzte Saison in der glorreichen, euphorischen Europa-League-Saison ja auch. Nur eben immer mit dem besseren Ende für die Eintracht. Aktuell ist es schwer und das Ende ist schlechter. Gegen Sporting gab es die 0-3-Klatsche, Klatsche vom Ergebnis her natürlich. Da wurden sie, ich glaube, da hat man schon gesehen, dass die einen eben abgezockt sind und viele, viele europäische Spiele auf dem Buckel haben, nämlich Sporting. Und für die Frankfurter, dass zumindest Champions League ja doch Neuland ist und man vielleicht ein bisschen überwältigt war von der Atmosphäre. Und abschütteln konnte man es ja auch nicht, denn es gab ja wenige Tage später gegen Wolfsburg, die sieglos waren bis dahin, ja auch die Heimniederlage. Also der Stecker ja wirklich komplett gezogen, der Stecker hin zur Euphorie. Und jetzt in Marseille, das ist ein Top-Spiel natürlich auf dem Papier, ein super Duell mit tollen Fans, mit Vereinen, die sich eigentlich vielleicht auf Augenhöhe wähnen könnten. Wobei, wenn du auf die Tabelle in der Ligue 1 schaust, ist Marseille auf Augenhöhe mit PSG, nämlich mit 19 Punkten aus 7 Spielen, grandios in die Saison gestartet, punktgleich mit PSG auf Rang 1 liegend. Ja, und die Frankfurter, von denen kann man das nicht behaupten. Die schlingern mal wieder ein bisschen durch die Bundesliga. Von daher eigentlich könnte man sagen, von den Namen her Augenhöhe oder vom Gefühl her, aber Marseille ist wesentlich besser drauf und von daher. Ich will jetzt nicht sagen, sehe ich schwarz aus Frankfurter Sicht, aber ich bin bei mindestens, es wird sehr, 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 sehr schwer, ja.
Bin ich eigentlich auch dabei, zeigen auch die Quoten, Zweierquoten auf Marseille, Viererquoten auf Frankfurt. Trotzdem möchte ich hier einfach mal komplett gegen den Trend tippen. Und ich glaube, Frankfurt wird jetzt diesen Kickstart haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Mannschaft jetzt in einen kompletten Negativstrudel gerät und sie brauchen dieses Befreiungserlebnis. Und deswegen glaube ich, sie können einen Punkt aus Marseille holen. Du hast es gesagt, qualitativ ist man schon auf Augenhöhe. Und wenn dann endlich mal einiges klappt, wir haben ja auch übrigens vor gar nicht allzu langer Zeit trotzdem aus Frankfurter Sicht einen 4-0-Sieg über Leipzig gesehen, wo sie fantastischen Fußball gezeigt haben. Sie haben mittlerweile auch die Spieler. Ein Kamada hat diese Klasse, ein Götze hat diese Klasse, ein Muani hat normalerweise diese Klasse. Der muss nur einfach noch ein bisschen glücklicher vorm Tor dann auch werden und nicht nur im Spiel, wie er teilnimmt. Mein Tipp ist hier tatsächlich, dass Frankfurt zumindest ansatzweise in die Saison findet und ich würde die doppelte Chance nehmen. X2, 1,88 im Schnitt die Quoten. Und dass Frankfurt hier mindestens einen Punkt mitnehmen kann.
Wäre der erste Heimpunktverlust von Marseille in der Saison. Klar, Champions League hatten sie noch kein Heimspiel, aber in der Ligue 1 haben sie alle vier Heimspiele bislang gewonnen. Absolut blütenweiße Weste zu Hause. Überhaupt noch ungeschlagen in der Saison mit 6 Siegen aus 7 Spielen und nur 4 Gegentürchen. Deswegen fällt es mir ehrlich gesagt sehr, sehr schwer, der Eintracht hier irgendwie 3 Punkte zu schustern. Ein Punkt, ein Unentschieden kann ich mir immer vorstellen, weil es ja dann schon ein Unterschied ist, wenn die Frankfurter vielleicht erstmal ein bisschen abwartend agieren, weil sie die Auswärtsmannschaft sind und dann Marseille, ne, ein bisschen mehr tun muss und dann tut sich Marseille schwer und die Eintracht kontert, das ist ja eher so ihr Spielstil, also zumindest der Underdog-Fußball, nicht unbedingt das Spiel machen. Das könnte ihnen natürlich zugutekommen, dass sie jetzt mal auswärts ran müssen, wo die Erwartungshaltung natürlich auch nicht so hoch ist, vor allem auch durch die letzten Niederlagen, aber nichtsdestotrotz bei der Heimstärke von Marseille und bei der guten Form von Marseille und bei der schwachen Form von der Eintracht fällt es mir schwer, auf X2 zu gehen, also irgendwie den Dreier der Frankfurter mit einzukalkulieren. Unentschieden kann ich mir vorstellen, aber sehr gut vorstellen kann man sich natürlich, dass Marseille das Ding auch gewinnt, weil die Eintracht einfach nicht gut drauf ist.
Ja, also wirklich überraschend wäre es natürlich nicht, aber ich hoffe auf Besserung. Das muss auch der nächste deutsche Verein tun. Der spielt auch noch am Dienstag und über den wollen wir auch noch reden. Leverkusen empfängt Atletico Madrid. Atletico ist ja zumindest jetzt am letzten Wochenende ein bisschen besser in die Saison reingekommen, kann man sagen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt aber Leverkusen. Die hatten ja auch in der Champions League die nächste Enttäuschung erstmal in der letzten Woche und auch am Wochenende mit dem 2:2 gegen die Hertha, was auch noch ziemlich, ziemlich glücklich war, wenn man sich anguckt, was da nicht als Handspiel vom Schiedsrichter und VAR entschieden wurde. Also Leverkusen weiter meilenweit, wenn man sich das anguckt, hinter den Erwartungen von vielen Experten hinterher und ich glaube auch hinter den eigenen. Und bald kommt eine Länderspielpause, das heißt auch ein guter Zeitpunkt für potenzielle Trainerwechsel. Da steht schon eine Menge auf dem Spiel jetzt gegen eine Mannschaft, die es Leverkusen sicherlich verdammt schwer machen wird und vor allen Dingen abgezockt genug ist, um eben ja dieses Leverkusen ohne Selbstvertrauen auch auszunocken.
Ja, Selbstvertrauen hat Leverkusen keines. Selbstvertrauen getankt hat Atletico Madrid am Wochenende durch ein 4:1 zu Hause gegen Celta Vigo. Ja, kommt ja jetzt nicht so häufig vor, dass sie dermaßen viele Tore schießen, Atletico. Wobei es in der letzten Saison häufiger war als sonst, aber trotzdem ist das ein 4:1 kein übliches Ergebnis für Atletico Madrid unter Cholo Simeone. Von daher da richtig Selbstvertrauen getankt. Und das Selbstvertrauen haben sie ja normalerweise gegen Leverkusen in den meisten Duellen auch. Das ist nämlich schon das vierte Mal, also die vierte Saison, in der sich diese beiden Mannschaften treffen in der Champions League. Das ist eine Paarung, die gibt es wirklich erstaunlich häufig. Die letzten beiden Male in der K.O.-Runde ist jeweils Atletico weitergekommen. Wenn auch das eine Mal, ich weiß nicht, ob der ein oder andere Zuhörer sich erinnert, nach Elfmeterschießen. Das war 14-15. Da ging es hochdramatisch her. Ich meine, Kießling hat einen Elfmeter verschossen, bin mir nicht mehr sicher, ist schon ein bisschen her. 16-17 gab es auch das Duell im Achtelfinale, auch da ist Atletico weitergekommen. Und 1920 traf man sich in der Gruppenphase und immerhin da, Achtung, Mutmacher Leverkusen, gab es einen Leverkusener Heimsieg. Bei Atletico in Madrid hat man 0:1 verloren, aber zu Hause hat Leverkusen 2:1 gewonnen. Das wäre natürlich ein Traumergebnis aus deutscher Sicht, aus Sicht der Werkself. Alleine, ich kann es mir nicht vorstellen bei der aktuellen Form der Werkself.
Nee, ich würde das hier auch tatsächlich abkürzen können. Ich sehe Atletico da als Favoriten, gerade gegen ein Leverkusen in diesem Zustand, auch weil ich glaube, dass ihre Spielweise da ihnen durchaus zugutekommt. Und dann haben wir hier eben 2,60er-Quoten auf Atletico, die ich wahnsinnig hoch finde. wenn man sich überlegt, wie Leverkusen gerade dasteht. Und deswegen würde ich hier im Dreiweg bleiben und sagen, Atletico Madrid wird in Leverkusen das Spiel gewinnen. Und ansonsten finde ich natürlich auch ganz interessant, mal zu gucken, was man tippen kann, dass die zweite Halbzeit an Atletico geht, denn da wird Griezmann wahrscheinlich eingewechselt. Und das ist ja gerade dann, wenn man so einen Top-Stürmer und eigentlich weiß, der wird immer nur in der zweiten Halbzeit spielen, dann kann man immer ganz gut tippen, dass diese Mannschaft vielleicht die zweite Halbzeit auch gewinnt.
Das ist ein schöner Hinweis, der gefällt mir sehr. Der gefällt mir wirklich sehr gut. Der schönste Tipp, an den ich mich erinnern kann in diesem Format hier. Ja, es handelt sich natürlich um diese Klausel, die Atletico mit dem FC Barcelona hat bezüglich Griezmann, dass er eine bestimmte Anzahl an Spielen über 45 oder mehr Minuten machen muss. Und deswegen wird er in der Saison bisher immer nur erst ab der 60. eingewechselt, sonst muss Atletico 40 Millionen für ihn zahlen. Das ist ihnen einfach zu viel. Also sie mögen den Spieler gern. Aber 40 ist er in dem Alter nicht mehr wert und deswegen, ja, wird er nur dosiert eingewechselt, hat aber schon das ein oder andere Tor geschossen. Also ist eigentlich sehr, sehr wertvoll und man verzichtet freiwillig auf ihn. Das ist so die Background-Story hinter deinem Tipp, der mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefällt, sehr, sehr gut gefallen. Tut mir übrigens auch grundsätzlich die Quoten in dem Spiel. 2,90 oder 2,80 im Schnitt auf Leverkusen ist sehr, sehr saftig. Der Remis-Tipp ist bei normalen 3,40 und dann 2,60 im Schnitt auf Atletico. Das lohnt sich natürlich auch enorm. Vor allem angesichts der Leverkusener Formschwäche. Alleine, ich bin mir nicht sicher, ob Atletico das gewinnt. Sie sind natürlich minimaler Favorit von den Quoten her. Wahrscheinlich auch zu Recht aufgrund der Form. Aber vor allem auswärts und auch in der Champions League tun sie sich sehr, sehr häufig sehr, sehr schwer. Erfüllen da nicht immer die Erwartungen. Und grundsätzlich ist Simone auch jemand, der so einen Unentschieden dann durchaus auch mal mitnehmen würde. Die Frage ist natürlich, wie blauäugig stellt sich Leverkusen wieder an? Denn Atletico hat ja kein Problem damit, den Hausherrn den Ball zu überlassen. Macht ihr mal, wir stehen hinten tief, dann steht es in der 70. 0-0, das stört uns nicht. Und dann ab und zu gibt es den Konter beispielsweise über den eingewechselten Griezmann. Und wenn die Leverkusener da zu blauäugig sind, dann verlierst du wieder in der 82. durch einen Konter 0-1 und kannst dir wenig vorwerfen lassen. Ne? Das ist ja so irgendwo auch die Story von Leverkusen. Deswegen im Dreiweg tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer. Ich würde am liebsten die doppelte Chance der X2 den Aitschen Tipp abgeben. Aber bei so 1,45 im Schnitt ist das leider nicht ganz so lukrativ für mich.
Ja, also das ist dann natürlich eine Frage der Quote. Wie gesagt, mir reicht der. Oder im Dreiweg Atletico. Ich glaube, gerade in der jetzigen Verfassung wird das Leverkusen nicht überstehen, die immer schweren Aufgaben, die Atletico stellt.
Ich
So.
sage übrigens zum Abschluss, Leverkusen kassiert ein Gegentor. Das kann man ja auch tippen, also dass die Null nicht hält. Und dann kann ja auch das 1-1 drin sein mit deutschem Wohlwollen. Mache ich es mir ein bisschen leicht. Aber zu Null gegen spielt Leverkusen nicht, auch wenn Atletico keine Tormaschine an sich ist, aber die Abwehr ist zu anfällig. Also mindestens ein Tor schießt Atletico.
Das also der Tipp bei der dritten deutschen Mannschaft. Wir haben 4 von 8 Spielen, die wir hier besprechen werden, des zweiten Champions League Spieltages durch und wollen nochmal darauf verweisen, dass alle Spiele, die hier nicht besprochen werden, trotzdem bei der Wettbasis behandelt werden. Unter anderem eben in Artikelform auf wettbasis.com. Da könnt ihr euch auf jedes Champions League Spiel vorbereiten. Da könnt ihr euch generell auf fast alles in der Sportwelt vorbereiten. Und bekommt da eben Hilfestellungen, Quotenvergleiche, Tipps von den Experten und Autoren der Wettbasis. Und das sei euch nochmal nah ans Herz gelegt, dass man da jederzeit vorbeischauen kann, wenn man sich weiter informieren will. Wir informieren jetzt auch weiter und gehen auf den Mittwoch in unserer Besprechung hier. Und das erste Spiel, was wir da besprechen wollen, ist ein Spiel, das hätte eigentlich am Dienstag stattfinden sollen. Hat es nun aber nicht, beziehungsweise wird es nun aber nicht, sondern eben am Mittwoch erst einen Tag verschoben aufgrund eines Todesfalles in den Vereinigten Königreichen, in denen auch Schottland liegt. Die Rangers empfangen Neapel und gerade Neapel natürlich furios, nicht nur in die Serie A gestartet, sondern auch in die Champions League. Die sind richtig stark drauf und deswegen sage ich, die gewinnen das auch hier.
Eiskalt kommt der Ei zu seinem Tipp. Willst du es gar nicht spannend machen wie sonst, ne? Normalerweise Einleitung, dies, das. Nee, eiskalt wird hier auf Neapel gesetzt, die übrigens ohne Auswärtsfans anreisen müssen. Im Rückspiel wird es dann genau andersrum sein, da dürfen die Rangers keine Auswärtsfans mitnehmen. Weiß nicht, ob das Napoli affektieren wird, ohne seine heißblütigen Anhänger anzureisen. Heimvorteil haben die Rangers ja sowieso. keine Ahnung, kann natürlich, kann man gerne mit einkalkulieren, wenn man das möchte, aber du möchtest es offenbar ja nicht.
Nee, das möchte ich nicht. Ich bin mir hier wirklich ziemlich sicher. Ich glaube, Neapel ist wirklich toll drauf. Und auch wenn die Rangers ähnlich wie auch Frankfurt gerade durch ein tolles Heimpublikum, durch Energie auf dem Platz letztes Jahr ja auch weit geschafft haben in der Euroleague, nur dann am Ende an Frankfurt im Finale gescheitert sind, sehe ich sie nicht auf Augenhöhe mit dem Neapel, das wir in den letzten Wochen gesehen haben, sowohl national als auch international für mich. Sie wirklich stark drauf konnten, das gegen Liverpool, wirklich auch gegen einen großen Namen nochmal unterstreichen. Und sind hier trotzdem mit 1,8er-Quoten jetzt auch nicht wahnsinnig unterbewertet oder wahnsinnig unlukrativ im Dreiweg. Deswegen hier für mich gar nicht so viel zu diskutieren, ja.
Ich möchte darauf hinweisen, dass es über 4er-Quoten auf die Rangers gibt. Finde ich absolut bemerkenswert, diese Quote. Ist mir auch zu hoch im Sinne von, dass gleichzeitig bietet es natürlich eine enorme Chance da, dass man hier was abgreifen kann, wenn die Rangers wirklich den, ja, Coup würde ich es gar nicht nennen, aber die offenbar aus Julius Eids sich die große Überraschung schaffen wird. 4er-Quoten auf einen Heimsieg der Rangers, die letztes Jahr im UEFA-Pokalfinale waren, hätte ich jetzt was gesagt, im Europa-League-Finale waren und die unter anderem zu Hause ja den einen oder anderen Gegner hergespielt haben, die sehr guten Eindruck zu Hause gemacht haben, mit ihren Fans im Rücken da wirklich Gas geben werden. Also ich bin mir nicht so sicher wie du und die 1,80 ist mir auch nicht hoch genug, um da auf Napoli zu setzen. Wenn da die 2 vorne wäre, dann, du weißt es ja, ne? Die 2er-Quoten mag ich sehr, sobald sie 2 oder höher sind. Quote ist mir zu niedrig. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr schweres Spiel für Neapel. Heimspiel, Auswärtsspiel ist einfach nochmal eine andere Sache. Liverpool war auch nicht gut. Die Rangers werden definitiv mehr Einsatz und mehr Intensität an den Tag legen, als das bei Liverpool der Fall war. Und allein deswegen wird es sehr, sehr schwer. Also ich wäre hier eher tatsächlich irgendwie bei der doppelten Chance 1x, denn auch das gibt noch 2er-Quoten. Dann haben wir die 2 vorne. Und da, ja, deckt man immerhin 2 von 3 möglichen Tipps ab. Also ich sehe das nicht so klar. Natürlich, wenn dann Napoli am Ende 2-1 gewinnt oder so, werden die wenigsten überrascht. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr eng.
Gut, dann sind wir uns da quasi gegenübergestellt und können nach dem Spiel mal diskutieren, wer dann recht hatte. Gehen jetzt weiter zum nächsten Spiel am Mittwoch, das Stand jetzt stattfinden wird. Obwohl man ist in England, gerade in der Hauptstadt bei London, noch nicht so hundertprozentig weiß. Ein Spiel von Arsenal am Folgetag wurde schon abgesagt am Donnerstag, weil eben sehr viel Polizeiressourcen auch rund um die Trauerfestivitäten benötigt sind. Aber Stand jetzt wird das Spiel zwischen Chelsea und Salzburg stattfinden. Und Stand jetzt wird es das Debüt von Graham Potter an der Seitenlinie sein. Denn Thomas Tuchel hat das letzte Champions-League-Spiel der Blues, das 1-0 gegen Dynamo, also Zagreb, also die Niederlage, gegen Dynamo Zagreb, nicht überstanden, musste gehen, hat sich jetzt auch noch geäußert, gesagt, er ist erschüttert, überrascht und ja, ein paar Leute sind es vielleicht, denn vor einem Monat wurde noch über eine Vertragsverlängerung spekuliert und jetzt mit Graham Potter ein sehr spannender Trainer geholt, der sich das erste Mal auf der ganz großen Bühne beweisen muss.
Erschüttert und überrascht war ich auch ein bisschen, als ich es aus Spanien so am Rande nur mitbekommen habe. Für mich absolut verfrüht. Da in Panik geraten, warum auch immer, der US-Owner. Kann ich mir so rational nicht erklären. Klar, die Niederlage gegen Dynamo, die ist natürlich ein bisschen ja peinlich für Chelsea. Aber mein Gott, solche Ausrutscher gibt's immer. Ne? Real Madrid hat letztes Jahr auch gegen Sheriff Tiraspol sogar zu Hause verloren und auch gegen Schacht ja immer mal wieder Punkte liegen lassen. Ich glaube sogar auch verloren, bin ich mir nicht sicher. Und die entlassen danach auch nicht gleich den Trainer. Zack, am Ende haben sie die Champions League gewonnen. Ja, also man muss da nicht immer so in Panik verfallen. Ich glaube, Tuchel hat finalmäßig die beste Ausbeute aller Chelsea-Trainer in was das Erreichen von Finals anbelangt, also Champions League-Finale, FA Cup-Finale, ich glaube sogar Carabao Cup-Finale etc. Also grandiose Ausbeute, Champions League-Sieger natürlich geworden, mehrfach Pep und Co. gezeigt, dass er ein brillanter Coach ist. Also für mich verfrüht, für mich irgendwo auch ein Fehler, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz, Potter, sehr spannende Wahl, bin ich auch bei dir. Hat tolle, tolle Arbeit bislang geleistet bei Brighton. Sehr spannender Coach, dass er quasi eine Chance beim höheren Verein bekommt, ist für mich aus seiner Sicht gesehen verdient. Aber ob er jetzt der richtige Mann für Chelsea ist, bleibt natürlich abzuwarten.
Ja, weil halt so viele andere Sachen, also ich glaube auch, Graham Potter ist ein toller Trainer, der tolle, spannende Arbeit auch für die ganzen Taktik-Hipster und Nerds geliefert hat bei Brighton. Aber man muss ja auch sagen, dass er jetzt eben zu einem Verein geht, der eine andere, wo man nicht so in Ruhe arbeiten kann und wo er ja auch mit den neuen Ownern jetzt anscheinend einiges abzugehen scheint, was alleine die Tuchel-Entlassung unterstreicht, aber auch die Geschichten, die rundum dann rauskommen, dass kurz vorher in einem Gespräch mit der Führung, die amerikanische Führung ihm ein 4-4-3-System vorgeschlagen hat mit 12 Spielern auf dem Feld, wo er dann sagen musste, nee, das ist nicht erlaubt. Also schon die, wie heißt die Serie über den amerikanischen Trainer Ted Lasso-Vibes, dass die Amis da mal
Stimmt,
kurz
ja.
zum Fußball
Stimmt,
gucken
ja.
vorbeikommen.
Guter Hinweis.
Das.
Der Tipp übrigens für alle Zuhörer, die Serie ist witzig, habe ich auch gesehen.
Ja.
Kann man sich mal angucken, ja, absolut.
Herzerwärmend, wirklich eine schöne Serie. Also da noch ein kleiner Zusatztipp hier für euch. Guckt mal bei Ted Lasso rein, wenn ihr was anderes als die harte Fußballrealität braucht. In die wird Potter jetzt geworfen. Das ist eben mein Punkt. Und ich bin ja ist schon sehr gespannt, weil ich ihm das fachlich zutraue. Allerdings sind das eben diese Vereine und diese Situationen in großen Vereinen, die schon ganz, ganz viele Trainer auch zum Scheitern geführt haben, obwohl sie fachlich gute Trainer sind. Und ob er jetzt das Handwerkzeug hat, nicht nur auf dem Platz eine gute Mannschaft aufzustellen, sondern mit großen Egos umzugehen, in der Kabine und in der Führungsebene, das ist auch was Neues für ihn. Und das, wie gesagt, das ist so eine Situation, das ist jetzt ein ganz großer Sprung auch für ihn. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Und ich glaube, wenn wir auf die Quoten gucken, die bis jetzt angesetzt sind, nämlich 1-3er-Quoten auf Chelsea und Salzburg 8er-Quoten, dann gehe ich da auch überhaupt nicht mit. Denn Chelsea hat auch unter Tuchel, den wir ja auch gerade gelobt haben, den wir gar nicht entlassen hätten unbedingt, trotzdem einen schweren Saisonstart gehabt. Scheint als Mannschaft auch nicht wirklich ausgewogen zu sein. Also auch die Sommertransfers viel Geld gekostet für. Ja, noch ausstehende Versprechen. Salzburg hingegen hatte teilweise den italienischen Meister AC Milan am ersten Spieltag ja am Rande einer Niederlage, hat lange geführt, auch erstmal 1-0 in dem Spiel noch. Deswegen, ich traue ihnen schon zu, auch Chelsea richtig auf die Nerven zu gehen, und dann sind mir die Quoten ehrlich gesagt einfach viel zu weit auseinander, um da den gar nicht so sicheren Tipp auf Chelsea mitzugehen.
Ja, ich glaube, bei den Quoten spielen natürlich die Vereinsnamen eine große Rolle, ne? Du hast einfach Chelsea auf der einen mit dem Heimspiel, und Salzburg klingt halt auch einfach nicht sexy, no offense an alle Fans der Roten Bullen. Gibt es die überhaupt in Österreich? Weiß ich nicht. Ein paar in der Stadt. Aber auf jeden Fall, glaube ich, ist das so der Hauptgrund. Unibet übrigens, um mal einen Wettanbieter zu nennen, der eine extra vagante 9er Quote auf Salzburg hat, die mit Abstand höchste. Zum Vergleich, bwin hat eine 7,75. Also da sieht man auch, wie unfassbar krass die Unterschiede selbst beim Tipp auf Salzburg sind unter den Wettanbietern. Also wer wirklich ja, Salzburg-Fan ist oder ja einfach diese verrückten Quoten ausnutzen möchte, checkt das mal aus, da auf Salzburg zu setzen. Ich persönlich vom Bauchgefühl her würde es nicht tun oder kann es nicht tun. Im Rahmen unserer Tipps hier, für mich gewinnt das Chelsea. Also wir haben das Spiel aus zwei Gründen reingenommen. Zum einen die Trainerthematik, um das mal zu besprechen, und zum anderen, um diese verrückten Quoten zu nennen. Aber dieses Spiel sollte Chelsea gewinnen.
Ich glaube, beide Teams treffen. 1-8er-Quoten gibt es da. Ich glaube, Salzburg kann tatsächlich jede Mannschaft der Welt auskontern in den einzelnen Momenten. Deswegen ist das mein Tipp. Und damit gehen wir dann auch weiter zum nächsten Duell am Mittwoch. Das ist das Duell zwischen Real Madrid, dem amtierenden Champions League-Sieger. Das kann man ja jetzt immer noch gut sagen. Noch sind wir weit vom quasi nächsten Sieger entfernt, und auf der anderen Seite eben dem vierten deutschen Vertreter in unserer Besprechung. RB Leipzig ist da gefragt mit Marco Rose, dessen Debüt gegen Dortmund herausragend gut gelang, was das Ergebnis angeht. Spielerisch muss man sagen, hat man da, glaube ich, viel auch auf Grundtugenden der gesamten RB-Schule gesetzt. Ich finde, das sieht man auch daran, dass Paulsen das erste Mal im Kader war, der so ein klassischer Schüler ist, dass Forsberg wieder gesetzt war. Und man hat schon gesehen, sie haben relativ viel Ballbesitz abgegeben. Sie haben auf Konter gesetzt, dass Timo Werner so oft in die Tiefe geschickt wurde. Das haben wir 2017 das letzte Mal in der Bundesliga gesehen. Das war ja wirklich so Vintage-RB-Fußball, auf den Rose da gesetzt hat. Logischerweise, er hatte ja selber nicht viel Zeit, sein Spielsystem so wirklich einzutrainieren. Und ich glaube tatsächlich, gegen Real Madrid wird man mindestens genauso auf diese Art Fußball setzen, nämlich wenig den Ball haben, das ist schon okay. Timo Werner in die Zwischenräume und mit den langen Bällen schicken und pressen, wenn es möglich ist, gerade auf Höhe der Mittellinie. Das dürfte Real erwarten. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier schon wieder die Evolution des RB-Fußballs sehen. Wir haben mit Rose jemanden, der bei RB geschult wurde. Wir haben viele RB-Spieler und diese Grundphilosophie, die ist immer noch klar bei Leipzig und die werden wir wieder sehen. Wohingegen Real Madrid natürlich, ja, jetzt auch nicht die am schwersten auszurechnende Mannschaft, was die Taktik angeht, ist. Also ich glaube, taktisch kann man sich schon gut vorstellen, wie dieses Spiel aussehen wird.
Ja, und das ist tatsächlich etwas, was Leipzig, glaube ich, zugutekommt, dass man sich hier eher, ja, hinten reinstellen klingt immer so nach die Matthäus Chelsea, ne, die komplett sich verbarrikadiert haben, so schlimm wird es nicht werden, aber trotzdem, man wird aus Leipziger Sicht abwartend agieren. Man wird wahrscheinlich eher im hinteren Drittel pressen, nicht im vorderen Drittel, wenn man keine Räume öffnet. Und dann wird man versuchen, umzuschalten nach Balleroberung, eben indem Werner in die Tiefe geschickt wird. Und genau das kann eine sehr, sehr gute Waffe gegen Real Madrid sein, die sehr gemütlich aufbauen, die gern den Ball haben mit Toni Kroos, mit Modric, den Ball zirkulieren lassen, aber die Probleme haben mit schnellem Umschalten des Gegners und mit schnellen Spitzen, weil sie eben auch sehr, sehr hoch stehen und sehr gerne ja quasi Bayern-mäßig das Spiel machen, in weniger krass, aber so vom Stile her. Und das ist, da bist du natürlich immer anfällig für Läufe in die Tiefe, für vertikal durchstartende Spieler nach Balleroberungen. Also das kann ein sehr interessantes Mittel werden oder wird ein interessantes Spiel aufgrund dieser taktischen Herangehensweisen, glaube ich. Und Real Madrid, ich will sie jetzt nicht kleinreden, aber der kommende vermeintlich designierte Weltfußballer fehlt, nämlich Karim Benzema, der Talisman, der Topstürmer, der Garant des Champions-League-Siegs und der Meisterschaft, fällt ja aus mit einer Muskel- und Sehnenverletzung, 2 bis 3 Wochen ungefähr, fehlt also in diesem Spiel und sie haben keinen verlässlichen Backup da vorne drin. Also eine enorme Schwächung für Real Madrid. Die Chancen für Leipzig werden dadurch ein bisschen erhöht. Das Matchup ist, finde ich, auch aus neutraler Sicht sehr, sehr interessant. Also ich bin sehr auf dieses Spiel gespannt.
Ja, es hat tatsächlich das Potenzial, dass Rose super starten kann, weil es halt trotzdem ein riesiger Name ist. Man muss aber auch sagen, dass Real sich jetzt auch schon im letzten Jahr in der Gruppenphase 1-2 ganz große Ausrutscher geleistet hat. Ich sage nur Sheriff Tiraspol unter anderem. Also dass sie da auch jetzt, Real ist ja nicht die Mannschaft, die im letzten Jahr unter Ancelotti jedes Spiel über 90 Minuten komplett beherrscht hat und die komplett bessere Mannschaft war. Da ist man auch oft, gerade in der letzten Gruppenphase auch und auch jetzt, fand ich, im ersten Spieltag kann man das schon so ein bisschen unterstellen. Man springt so hoch, wie man muss und manchmal muss man eben auch gar nicht so hoch springen. Am Ende kommt man schon irgendwie in die K.O.-Phase und dann ist man gefragt.
Ja, genau, manchmal hebt man nur das Beinchen,
genau,
über den Stock zu kommen. Genau.
Also das sehe ich tatsächlich auch hier durchaus gegeben und deswegen bin ich bei dir. Es könnte hier Richtung kleiner Upset gehen und natürlich, also wenn man das schafft, trotz allem ist Real Madrid ein riesiger Name, wäre das nach Dortmund schon fast der perfekte Einstand für Marco Rose. Gladbach wartet dann noch, aber ich glaube, mit diesen beiden Siegen, Fragezeichen, könnte man sich schon eine Menge Kredit holen in so kurzer Zeit. Fünferquoten auf Leipzig, 4-8er-Quoten aufs Unentschieden, also auch die hoch. Man sieht jetzt wahrscheinlich spätestens, wo ich drauf hinaus will, die doppelte Chance ist auch hoch. 2,50 bis 2,60er-Quoten auf X2, dass Leipzig unter Rose hier diesen Punkt sich erkontert, sich erpresst. Und vorstellen können wir es uns beide.
Ja, weiß ich nicht, ob ich mir den Sieg jetzt vorstellen kann. Ich kann mir ein interessantes Spiel vorstellen, aber Real Madrid ist am Ende so abgezockt. Jetzt auch am Wochenende haben sie 4-1 gegen Mallorca gewonnen. Mit auch wieder angezogener Handbremse, wobei eigentlich waren das 2 Handbremsen, die angezogen waren, weil ich glaube, 2 oder 3 der 4 Tore fielen nach der 88. Minute, als man locker leicht noch ein bisschen getroffen hat. Bis dahin war es nicht sonderlich ansehnlich, weil man eben du hast es genannt, Halbgas gegeben hat und sich gedacht hat, naja, Mallorca, die werden wir auch so locker schlagen. Und das ist immer die Frage, ne? Wie ernst nimmt Real Madrid das Spiel? Champions-League-Spiele nehmen sie in der Regel ja wesentlich ernster, nur nicht die unbedingt in der Gruppenphase. Grüße nach Tiraspol unter anderem. Ich glaube, Leipzig werden sie schon ernster nehmen, grundsätzlich, oder sollten sie auf jeden Fall ernster nehmen. Leipzig nimmt das natürlich ernst. Ich glaube beispielsweise auch, dass Leipzig ein bisschen beeindruckt sein wird von dieser Kulisse. Das mit Abstand namhafteste Spiel der Vereinsgeschichte. Ja, bei PSG waren sie schon im Einsatz in den vergangenen Jahren, aber trotzdem im Bernabeu das erste Mal. Das ist das Spiel der Vereinsgeschichte für RB. Das kann natürlich motivieren, klar, das treibt dich an, kann aber natürlich auch ein bisschen ja, lähmen, wenn du da in diesem Stadion stehst. Also super interessante Ausgangslage für mich, auch weil Benzema eben fehlt. Das macht es ein bisschen spannender. Aber den Leipzig-Sieg im Bernabeu, ach, den sehe ich nicht, Julius.
Tja, dann warte ab und ich sage dir, am Mittwochabend schreibe ich dir privat. Ich hab's doch gesagt.
Na, bin ich gespannt, bin ich gespannt.
Kommen wir zum fünften deutschen Vertreter und gleichzeitig auch dem letzten Spiel, was wir hier besprechen wollen. Auch das wird am Mittwochabend stattfinden. Manchester City empfängt auch hier vielleicht noch leichte Vorbehalte, weil es eben auch in England stattfindet, zumindest aber nicht in der Hauptstadt, empfängt Borussia Dortmund. Die haben wir gerade schon ganz gut besprochen, was das letzte Ergebnis angeht. 3-0 gegen Leipzig verloren, gegen Rose verloren. Also auch mal wieder ein Spiel, wo sich die Fans das sicherlich komplett anders gewünscht haben. Auch mal wieder mit einer ziemlich kraftlosen, mit einem ziemlich, ja, enttäuschenden Auftritt, wo einfach, wir haben schon ein paar Mal gesagt und auch hier muss man sagen, die Intensität gefehlt hat. Also Dortmund vor diesem Spieltag die Mannschaft gewesen mit den meisten intensiven Läufen in der Bundesliga und das hat man eben nicht gezeigt, hat so auch wenig Zugriff im eigenen Gegenpressing bekommen, war gleichzeitig weiterhin, und ich glaube, das muss man erstmal festhalten, also man ist komplett damit überfordert, Modest irgendeinen Raum, irgendeine sinnvolle Aufgabe im eigenen System zu geben, was einigermaßen frech ist, wenn man sich vorher anschaut und ja, erzählt bekommt von den Vereinsverantwortlichen, dass man genau diesen Spielertyp haben wollte, weil man sich mit diesem Spielertyp geplant hat. Also das ist schon eine große Frage, was man da geplant hat. Nicht alles rosig beim BVB. Trotzdem sind sie auch meiner Meinung nach ganz gut in die Saison gekommen, wirkten oft stabil, gerade auch defensiv. Alles aber auch eigentlich egal. Wir brauchen gar nicht über Dortmund reden. Manchester City, zu Hause, Erling Haaland, wie hoch gewinnen sie?
War eigentlich nicht alles rosig ein Wortspiel oder war das Zufall?
Das sei jedem Hörer selber überlassen, wie viel Geisteskraft er mir dazu sprechen will.
Unsere letzte Folge am Donnerstag, die Bundesliga-Vorschau-Folge, letzten Donnerstag, hieß ja Roses Revanche gegen den BVB Fragezeichen. Ja, die gab es. Gibt es jetzt, naja, Haalands Revanche macht keinen Sinn. Da gibt es ja keine Revanche-Gelüste, aber gibt es Haaland-Tore gegen den BVB? Und ich sage
Harald
ja.
Nachtrieb.
Nachtreten nicht, aber reintreten, nämlich den Ball ins Netz. Den wird es, das wird es geben. Also ich bin mir fast eigentlich sicher, so sicher wie man sich sein kann, dass Erling Haaland treffen wird gegen den BVB. Das ist der eine Tipp, den ich abgebe. Vielleicht tippt er sogar, trifft er sogar doppelt. Also ein Tor würde mir wahrscheinlich nie mal reichen. Beim einen oder anderen wird dann wieder, kann man ja, glaube ich, sogar tippen, ob jemand häufiger trifft als nur einmal. Sollte man sich mal ja, auf den Zettel schreiben. Auf den Zettel schreiben kann man sich zumindest, dass es unfassbare Quoten auf Dortmund gibt. Ich möchte es einfach mal erwähnen. Unibet, eine 17er-Quote auf dem BVB. Das ist erste Runde DFB-Pokal normalerweise, ne? Wenn irgendein Viertligist beim Bundesligisten
Ja, aber das
spielt.
ist hier auch ungefähr die Spannweite zwischen den beiden
Ja,
Mannschaften.
also finde ich trotzdem einfach enorm bemerkenswert. Eine 17er-Quote auf dem BVB. Nur für, nochmal, nur für die Zocker, die vielleicht die doppelte Chance dann ins Auge fassen, die bei 4,70 bis 5 liegt, also die einfach enorm lukrativ ist, aber die auch riskant ist, denn der BVB in der ja, derzeitigen Form gut jetzt mit dem 0-3 in Leipzig im Rücken und Manchester City, die hatten ja immerhin spielfrei am Wochenende aufgrund des Todes der Queen, wurde ja die Premier League abgesagt, konnten sich also ein bisschen ausruhen und die 3 Tage davor habe ich sie live gesehen. Ich war nämlich im Ramon Sanchez-Pizjuan in Sevilla beim Spiel des FC Sevilla gegen Man City und auch da wieder Thema Handbremse so ein bisschen. Man City locker leicht den Ball zirkulieren lassen, ein bisschen rumgespielt und am Ende gab es was 3-0 oder 4-0, ich weiß das Ergebnis schon gar nicht mehr, weil es so locker war für Man City. Die mussten sich nicht mal anstrengen und haben locker gewonnen. Das macht mir sehr viele Sorgen aus BVB-Sicht. Und Haaland hat natürlich auch getroffen, muss ich ja gar nicht erwähnen, in Sevilla.
Also Haaland trifft, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich kann mir keinen anderen Sieger als Manchester City vorstellen. Man muss allerdings auch festhalten, dass man auf jeden Fall ja da keine guten Quoten kriegt. Nicht mal die Handicap-Tipps auf City lohnen sich, weil die Quoten so niedrig sind im Vergleich. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir am Ende vielleicht wirklich einen lebhaften Auftritt von City sehen, vielleicht einen Doppelpack von Haaland, vielleicht dann doch mal einen ordentlichen Konter von oder einen Standard und dann doch mal Modest mit seinem ersten Champions League-Tor überhaupt,
Der sitzt doch auf der Bank,
dass wir am
sagt.
Ende, nur glaube ich tatsächlich nicht,
Also, wenn man tippen könnte, ob Modest startet, würde ich auf Nein gehen.
Ich auf ja. Und dann würde ich sagen, über 3,5 Tore gibt 1,9er Quoten. Eventuell ist das eine Möglichkeit. Vielleicht auch kombinieren, dass City gewinnt, aber trotzdem beide Teams ein Tor erzielen. Also das ist ein 3-1 vielleicht, 4-1 könnte ich mir vorstellen. Und das ist tatsächlich ein Ergebnis mit Handbremse. Also City erzielt mit 90% Ballbesitz in zumindest 10 Minuten Abständen mal einen Treffer nebenbei. Aber Dortmund schafft noch irgendwie einen Konter. So in die Richtung wird es gehen. Es ist einfach nicht viel Spielraum, finde ich, bei dem Duell. Auch wenn ich persönlich es ja sogar mit Dortmund halte so ein bisschen und da jetzt sicherlich den Verein nicht schlecht reden will, aber
Machst du ja zum Glück nie
hier
in
sind
diesem
einfach,
Podcast.
hier sind doch einfach, so würde ich auch über, so spreche ich über 95% aller Spiele von Manchester City. So muss man es ja auch mal ehrlich sagen. Es liegt ja nicht nur an Dortmund.
Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Dortmund hat sich letztes Mal übrigens sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen mit Manchester City. Falls wir uns erinnern, der ein oder andere tut es ja. Traf man sich, wann war das? Im 2021 im Viertelfinale, meine ich. Und damals hat City beide Spiele 2-1 gewonnen. Aber man muss ja sagen, nur 2-1. Vor allem im Hinspiel war das ja eigentlich, damals ja noch mit Auswärtstorregel, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, war das ja ein sehr beachtliches Ergebnis aus BVB-Sicht.
Ja.
Man ging als klarer Underdog ins Spiel und hat da wirklich gut mitgehalten. Dann hatte auch ein bisschen Pech. Da hat auch niemand dem BVB was zugetraut. Von daher vielleicht,
Ja,
ja,
aber da
kann man
hat
das so ein
Haaland
bisschen
auf der anderen
wiederholen.
Seite gespielt. Das finde ich ist auch nochmal so ein Faktor, dass dieser
Ja, absolut.
Entscheidungsspieler, und das haben wir ja auch bei City die letzten Jahre, wenn wir über sie geredet haben, gesagt, selbst wenn es mal eng wird, wenn der Gegner einen Fight wirklich liefert, dann fehlt ihnen der Mittelstürmer. Den haben sie ja. Und der liefert auch von Anfang an. Also alle Facetten abgedeckt, City vielleicht so gut wie noch nie
Haaland
mit diesem
trifft und
Top-Stürmer.
City gewinnt, ist mein Tipp. Und ja, der BVB muss gegen andere Teams in der Champions League und Bundesliga seine Punkte holen.
So ist es und damit zu guter Letzt auch nochmal der Hinweis, ihr habt uns jetzt so ein bisschen beim Tippen zugehört. Wenn ihr es selber mal beim Tippen ausprobieren wollt, guckt doch mal auf predictor.wettbasis.com vorbei. Da könnt ihr euch kostenlos registrieren und eure Tipps für die kommenden Fußballspiele abgeben, Ergebnistipps, wie viele Ecken gibt es, wie viele Tore werden geschossen, also alles, was wir hier auch so ein bisschen machen, könnt euch das selber ausprobieren, Punkte sammeln in der Rangliste und am Ende vielleicht sogar ganz oben um Echtgeldpreise konkurrieren. Das Ganze findet ihr auf predictor.wettbasis.com. Das war unsere Episode zum zweiten Spieltag der Champions League. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Da gibt es unsere Episode zum siebten Spieltag der Bundesliga. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt, was gesagt werden muss. Und wir verabschieden uns. Ciao.